Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
In München beginnt heute der Global Food Summit, der schon aufgrund der aktuellen Entwicklungen ein bisschen so etwas ist wie die Weltsicherheitskonferenz für Ernährung. Deshalb geht es da unter anderem auch um Bioökonomie in der Landwirtschaft und deshalb ist auch Regina Birner dabei. Sie ist Professorin für sozialen und institutionellen Wandel in der landwirtschaftlichen Entwicklung an der Universität Hohenheim und berät die Bundesregierung und auch einige internationale Organisationen. Ich habe mich mit ihr unterhalten über die bioökonomische Landwirtschaft und ein Kern des Ganzen ist der völlige Verzicht auf fossile Energiequellen, was natürlich für große, sagen wir bisher konventionell arbeitende Betriebe gar nicht so einfach ist, wenn man an landwirtschaftliche Maschinen, große Hallen und vieles andere denkt. Und genau danach, wie da die Umstellung funktionieren kann, habe ich Regina Birner gefragt.
Ja, da möchte man sicher langfristig hin. Es sind ja auch beispielsweise schon Motoren entwickelt worden, die man mit Pflanzenölen oder mit unterschiedlichen Gemischen aus Pflanzenölen und Dieseltreibstoff betreiben kann. Also da gibt es sicher viele Möglichkeiten. Man muss eben, gerade wenn es um Biokraftstoffe geht, immer darauf achten, dass man diesen Konflikt zwischen Landnutzung für die Energiegewinnung und Landnutzung für die Nahrungsgewinnung, dass man diesen Zielkonflikt so gering wie möglich hält. Deswegen muss man auch für die Landwirtschaft nach anderen Energiequellen suchen. Also es gibt auch die Möglichkeit der Elektrifizierung. Natürlich kann man sehr große Maschinen schlecht nur mit Elektrizität betreiben. Die Wasserstofftechnologie könnte auch für die Landwirtschaft von Interesse sein. Also da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Ich möchte aber gerne darauf hinweisen, dass es bei der Bioökonomie ja nicht nur um die Landwirtschaft und nicht nur um den Ersatz von fossilen durch nachwachsende Rohstoffe geht. Bei der Bioökonomie geht es auch um die Nutzung von biologischen Innovationen in unserem Wirtschaftssystem, um die Nutzung von biologischem Wissen. Ich möchte mal ein ganz anderes Beispiel bringen, das Kollege Thomas Buch von der TU München entwickelt hat. Da nutzt man zum Beispiel altes Brot, also einen Reststoff. Darauf gibt man Enzyme und spezielle Hefebakterien und diese Bakterien, die produzieren dann ein Öl, was so ähnliche Eigenschaften hat wie das Palmöl. Das nennt sich dann Hefeöl, weil es jetzt eben von den Hefepilzen hergestellt wurde. Und das kann man dann in Bäckereien, ähnlich wie andere Fette, dann zum Beispiel zum Backen oder Frittieren verwenden. Und da hat man jetzt den Vorteil, dass man ja gar keine landwirtschaftliche Nutzfläche dafür gebraucht hat. Man hat auch keinen Regenwald dafür gerodet wie beim Palmöl. Also das sind auch Aspekte der Bioökonomie, die sehr wichtig sind. Also die Nutzung von biotechnologischen Innovationen.
Aber man kann natürlich, Sie haben ja gerade schon über mögliche Konkurrenz gesprochen, Frau Birner, man kann natürlich, da habe ich einiges zugelesen, auch mit Produkten oder Materialien verschiedener Art, die in der landwirtschaftlichen Produktion anfallen, zum Beispiel Bekleidung herstellen, inzwischen zum Teil auch Pflegeprodukte und anderes. Gibt es da nicht doch irgendwann das Konkurrenzproblem?
Naja, das Konkurrenzproblem, das löst man ja, indem man von der Pflanze, die man jetzt auf dem Acker produziert, eben möglichst viele Inhaltsstoffe nutzt, bevor man sie dann am Ende energetisch nutzt. Wenn Sie sich die Obstproduktion anschauen, da wird ja Saft rausgewonnen oder den Weinanbau, wo man ja die Trauben auspresst, da bleibt da ein Reststoff über, der Trester. Und den kann man jetzt natürlich entweder gleich als Dünger auf den Acker wiedergeben, da ist er aber gar nicht so wertvoll. Oder man kann eben erst schauen, welche anderen Inhaltsstoffe kann ich denn da noch rausholen? Ja, zum Beispiel Ölen aus den Kernen, Kernöl gewinnen. Man kann auch andere Nahrungsmittelergänzungsstoffe kann man da rausgewinnen oder auch Aromen und Farbstoffe. Und wenn man diese Produkte erst gewinnt, bevor man dann den Rest vom Trester zu Biogas zum Beispiel verarbeitet, dann hat man ja natürlich Einspareffekte, weil diese Produkte, die man aus diesen Reststoffen gewonnen hat, die muss man ja dann nicht aus anderen Verfahren gewinnen. Und bei anderen Verfahren in der chemischen Industrie, da wird ja auch Erdöl hauptsächlich als Rohstoff eingesetzt.
Teilen Sie eigentlich als Expertin meinen Laieneindruck, dass das aber eigentlich doch grundsätzlich eine merkwürdige Sache ist, dass Grundnahrungsmittel wie Getreide über Tausende von Kilometern in enormem Umfang transportiert werden? Ich will jetzt gar nicht in die Details gehen, was das auch für die Umwelt bedeutet. Ich finde es einfach sehr, sehr merkwürdig im Grunde genommen. Könnte zum Beispiel auch die Bioökonomie oder könnten andere Methoden dazu beitragen, dass das aufhört und dass die Nahrungsmittel weitestgehend da produziert werden, wo sie benötigt werden?
Ja, das ist ja schon lange eigentlich eine Forderung, dass das erfolgen soll, also im Rahmen der Bioökonomie, nachhaltige Bioökonomie, aber auch im Rahmen der Agrarentwicklung. Ich meine, wir an der Uni in Hohenheim, wir forschen ja schon lange zu diesen Themen und das ist eine Forderung, die eben Sinn macht, dass Nahrungsmittel da produziert werden sollen, im großen Umfang jedenfalls, wo das möglich ist. Natürlich gibt es bestimmte Produkte wie tropische Produkte wie Kaffee, der natürlich nicht überall wächst. Aber bei Grundnahrungsmitteln ist es ja schon so, dass man die an allen Standorten unterschiedliche Grundnahrungsmittel produzieren kann. Das Problem ist eben gerade, dass in den Ländern Afrikas die Produktivität sehr niedrig ist. Also die Bäuerinnen und Bauern in vielen afrikanischen Ländern, die ernten halt etwa eine Tonne Getreide pro Hektar, während, was man zeigen kann, bei guter landwirtschaftlicher Praxis, bei besseren Sorten, besserem Pflanzenschutz, vor allem auch besserer Düngung, die durchaus 3 bis 4 Tonnen produzieren könnten. Und dann wäre natürlich viel erreicht, sowohl für die Ernährungssicherung, aber auch für die Armutsbekämpfung, weil natürlich auch das Einkommen der Bäuerinnen und Bauern ja direkt von der Produktivität abhängt. Also von daher ist das eine wichtige Forderung, an der muss auch noch stärker gearbeitet werden, eben die Produktivität da zu erhöhen, wo das Produktionsniveau im Augenblick noch sehr gering ist.
Kehren wir nochmal zurück nach Deutschland, gehen wir auch mal auf die politische Ebene. Vor 2,5 Jahren, also knapp 2,5 im Januar 2020, wurde die nationale Bioökonomiestrategie der Bundesregierung verabschiedet. Was ist seitdem eigentlich politisch passiert?
Ja, es gab eine Reihe von Förderprogrammen. Also die Bundesregierung fördert ja über verschiedene Ministerien Forschung zum Bereich der Bioökonomie, also Strategien, wie man zum Beispiel effizienter Biomasse nutzen kann, wie man biotechnologische Innovationen nutzen kann. Also in dem Bereich ist einiges passiert, auch im Bereich der Kommunikation. Es gab ja das Wissenschaftsjahr Bioökonomie, es wurden auch Dialogprozesse und Kommunikationsprozesse gefördert. Dennoch ist es so, dass man schon zugeben muss, dass viele Menschen keine konkrete Vorstellung bislang davon haben, was jetzt eigentlich Bioökonomie bedeutet. Und das ist schon essentiell, dass die Menschen auch das Potenzial für sich oder auch für ihre Region entwickeln. Ein besonders interessanter Ansatz, der auch gefördert wird von der Bundesregierung, sind regionale Initiativen, zum Beispiel in den Braunkohlerevieren. Da gibt es jetzt ein Beispiel, Bioökonomie Region Mitteldeutschland, wo dann Menschen sich vor Ort auf den Weg machen und praktisch in Bioökonomie eine Alternative zu ihren bisherigen Wirtschaftsformen sehen. Und da werden auch entsprechende Projekte gefördert.
Sie treten ja in 2 Disziplinen mindestens an, das möchte ich mal hier erwähnen. Sie sind natürlich Wissenschaftlerin und als solche auch wissenschaftliche Beraterin von Politik auf verschiedenen Ebenen. Sie sind aber selber ja auch politisch aktiv. Sie sind SPD-Mitglied, waren Gemeinderätin, glaube ich, waren Kandidatin bei der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg. Wie sehen Sie denn die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Politik? Ich sage mal ganz ehrlich, viele WissenschaftlerInnen, auch in Ihrem Bereich, sagen ja, ich erkläre das jetzt seit Jahren, aber die scheinen mir nicht richtig zuzuhören.
Ja, also im Gemeinderat bin ich weiterhin. Ich denke, da gibt es auch viele Möglichkeiten vor Ort, einfach Expertise einzubringen. Ja, zum Beispiel haben wir vom Wissenschaftlichen Beirat Agrarpolitik und auch andere Gremien haben das schon oft gefordert, dass man eine Steuer auf tierische Produkte erhebt, um den Konsum von tierischen Produkten, von Fleisch insbesondere, zu reduzieren. Der liegt halt in Deutschland wesentlich höher, als selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung das empfiehlt. Also schon aus Ernährungsgründen, aber auch aus Klimagründen und zur Verringerung der Nahrungskonkurrenz könnte man das, also es gibt viele gute Gründe. Und das ist eben schon oft und lange gefordert worden, aber es ist halt sehr schwierig in der Politik, das umzusetzen, weil jede Regierung, die das halt versucht, sofort mit erheblichem Widerstand entsprechend auch negativen Presseberichten konfrontiert ist. Und ja, da ist der Wissenschaft, gibt es für die Wissenschaft halt nicht so viele Möglichkeiten, außer es halt immer wieder einzufordern, in der Hoffnung, dass es sich dann doch umsetzt. Also das ist schon auch Teil der Beratungsarbeit, hat schon auch gezeigt. Also wenn ich jetzt gerade diesen Wissenschaftlichen Beirat für Agrar- und Ernährungspolitik betrachte, dass es manchmal halt 10 oder 15 Jahre gedauert hat, bis Empfehlungen dann mal umgesetzt wurden. Also man braucht da auch einen langen Atem.